Heute früh kehren wir wieder zu Philemon zurück. Und zwar zu diesem ganz kleinen Brief, 25 Verse, nur ein Kapitel. Das ist eine lebendige Lektion in Vergebung. Und heute ist unsere dritte von vier Lektionen dran. Und wir werden wieder einmal zu Füßen des Apostel Paulus sitzen und lernen, wie man vergibt. Ihr erinnert euch sicherlich, dass die ersten drei Verse die Einleitung waren. Die Verse 4-7 zeigten uns anschließend die Charakteristiken eines versöhnlichen Menschen. Und jetzt in den Versen 8-18 kommen wir zum Akt der Vergebung an sich. Wir werden uns mit dem Thema Vergebung an sich befassen. Ich möchte eure Erinnerung nur kurz auffrischen, falls ihr etwas vergessen habt oder auch das erste Mal unter uns seid. Philemon war ein Christ ohne offizielle Funktion in der Gemeinde. Er lebte in Kolossee und in seinem Haus traf sich die Gemeinde von Kolossee. Er war von Paulus zu Christus geführt worden und seine Frau war Appia und sein Sohn war Archippus und sie hatten einen Sklaven namens Onesimus. Onesimus aber lief weg. Er war ein Flüchtling, er war ein entlaufener Sklave, er wollte seine Freiheit und landete in Rom. Und als er in Rom war, begegnete er irgendwie durch Gottes Vorsehung den Apostel Paulus. Paulus war dort unter Hausarrest in seiner eigenen Mietwohnung. Und er war in der Lage, in einem eingeschränkten Maße zu dienen. Irgendwie landete dieser entlaufende Sklave Onesimus bei Paulus und Paulus führte ihn dann zu Christus. Jetzt sendet er ihn zurück an seinen Besitzer, an Philemon. Zusammen mit diesem Brief, mit dem Philemon-Brief, in dem er Philemon darum bittet, ihm seine Abtrünnigkeit und seinen Betrug oder was auch immer Philemon ihm schulden mag, da er gestohlen hatte, als er weglief, ihm einfach zu verzeihen. Es ist also ein Aufruf an einen Menschen, einem zu vergeben, der gegen ihn gesündigt hat. In diesem Fall soll Philemon seinem entlaufenen Sklaven Onesimus vergeben. Das Thema dieses kurzen Buches ist Vergebung. Interessanterweise kommt dieses Wort nicht ein einziges Mal darin vor. Es ist so, als ob der Heilige Geist diese Epistel zu einer Art Lückentext gemacht hat. Er steckt überall, es steckt überall drin, wird aber nie als Vergebung benannt. Und dennoch wird dem Leser klar, worum es hier geht. Ein weiteres merkwürdiges Detail dieses Buches ist die Tatsache, dass hier keine Grundsätze biblischer Lehre vermittelt werden, die die Grundlage für Vergebung darstellen würden. Man würde denken, dass ein so bedeutender Theologe, wie es der Apostel Paulus war, der einen Mann zur Vergebung auffordert, ihm die Theologie der Vergebung an die Hand geben würde, oder dass er irgendwelche biblischen Grundsätze vermitteln würde, aber die finden wir hier nicht. Wenn ihr die Epistel durchlest, werdet ihr feststellen, dass dort nichts über die Prinzipien der Vergebung gesagt wird. Der Appell ist ganz im Gegenteil nicht an das Gesetz oder an irgendwelche theologischen Grundsätze oder an biblische Texte gerichtet, sondern an die Liebe. Er beruft sich auf einen höheren moralischen Aspekt oder Standpunkt. Er weiß, dass Philemon ein gottesfürchtiger Mensch ist. Und er weiß, dass er ein geistlicher Mann ist. Er weiß, dass er ein Mann ist, dessen Herz mit Gott im Reinen ist. Und so appelliert er nicht an das Gesetz, sondern an die Liebe, was wirklich ein höherer moralischer Standpunkt ist. Und wir würden davon ausgehen, dass Philemon die Theologie der Vergebung kannte. Und wir müssen davon ausgehen, dass er diese Prinzipien kannte, auf denen diese Vergebung basierte. Er muss sie gekannt haben. Es ist offensichtlich, dass er fundierte Kenntnisse des Wortes hatte. Und so sehr ich mir das auch wünsche, dass ihr diese fundierte Kenntnis habt, Ich kann nicht davon ausgehen und ich könnte an den höheren moralischen Standpunkt der Liebe appellieren, aber ich bin mir nicht sicher, dass ihr alle die Theologie der Vergebung versteht. Und aus diesem Grund werde ich heute Morgen einige wesentliche Elemente der Vergebung aufzeigen, die sich aus der Schrift ergeben und die uns aus der Sicht Gottes dazu verpflichten, zu vergeben. Ich möchte euch 7 Schlüssel oder 7 Elemente oder 7 Merkmale einer auf theologischen Lehren beruhenden biblischen Verteidigung der Vergebung nennen. Erstens, ihr könnt mitschreiben auf euren Blättern, verbietet das 6. Gebot nicht nur Mord, sondern auch mangelnde Vergebung. Das 6. Gebot ist, du sollst nicht töten. Aber das ist nur wirklich eine sehr oberflächliche Aussage, die mit sehr viel mehr Inhalt aufgefüllt werden muss. Und für diesen Inhalt müssen wir nur an die Worte in Matthäus 5 denken, die Worte Jesu in der Bergpredigt. Da sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber seinen Bruder sagt, Raka, das ist ein Ausdruck des Hohns, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Mit anderen Worten sagte Jesus, als Gott sagte, ihr sollt nicht töten, meinte er damit, ihr sollt nicht hassen, ihr sollt nicht bösartig sein, ihr sollt nicht zornig sein, ihr sollt nicht wütend sein, ihr sollt nicht rachsüchtig sein, ihr sollt nicht nach Vergeltung streben, ihr sollt euch nicht durch mangelnde Vergebung auszeichnen. Auch das verbietet Gott. Die Theologie der Vergebung beginnt also in Wirklichkeit hier mit diesen 10 Geboten. Wir sollen nicht nur nicht töten, sondern auch keine Gefühle hegen, die letztendlich dazu führen, dass wir im extremsten Fall des Lebens einen Menschen auslöschen. Wie kann ich mich jetzt aber von einigen dieser Haltung der Wut und Feindlichkeit und Unversöhnlichkeit und Rachsucht befreien? Nun, zuerst einmal betrachtet denjenigen, dem ihr nicht vergeben wollt, als eine Schöpfung Gottes. Mit anderen Worten, liebt diesen Menschen und vergebt ihm für die Seiten Gottes, die in ihm stecken. Denn jeder von uns wurde in Gottes Ebenbild geschaffen. Auch wenn dieses Ebenbild vernarbt und beschädigt ist, wenn ich einen Gläubigen betrachte, der Christ ist, ist er also heilig und trägt etwas von dem guten moralischen Ebenbild in sich. Und ich kann ihm für die Seiten Gottes, die in ihm stecken, vergeben. Wenn ich einen Ungläubigen ansehe, wisst ihr was, dann steckt immer noch dieses Ebenbild in ihm. Und ich kann ihn genauso vergeben für die Seiten Gottes, die in ihm noch stecken. Wenn ich das Ebenbild Gottes dann in irgendeinem anderen Menschen sehen kann, könnte ich meinen Zorn und meine mangelnde Vergebung durch Ehrfurcht ersetzen. Das ist der Vorgang, der in uns vorgehen muss. Darüber hinaus sagte Jesus, wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Ihr strebt doch sicherlich danach, das Ebenbild Gottes in euch selbst zu sehen, oder? Nun, empfindet ihr euch selbst nicht als überaus würdig, Vergebung zu empfangen? Normalerweise ja. Findet ihr es nicht schwer zu begreifen, warum jemand anders euch nicht vergeben will? Ihr seid gewiss überaus bereit, euch selbst zu vergeben. Ihr tragt euch selbst nichts nach, ihr bestraft euch selbst nicht, ihr seid nicht rachsüchtig gegenüber euch selbst. Und wenn ihr euch nicht gegen euch selbst versündigt und es euch selbst vorhaltet, so ist dies kein Wunsch nach Zerstörung, sondern ein Wunsch nach Segen. Es ist Wiederherstellung, die ihr anstrebt. Ihr müsst also als erstes erkennen, dass jeder Hass und jeder Mangel an Vergebung ein Verstoß gegen das Gebot, nicht zu töten ist, weil das der Haltung, die zum Mord führt, zugrunde liegt. Das ist die Haltung, die zum Tode eines Menschen führen könnte, wenn man sicher gehen könnte, nicht erwischt zu werden oder die dem anderen Menschen Schaden zufügen würde, wenn das nur irgendwie möglich wäre. Außerdem müsstet ihr, um euch mit dieser Haltung auseinanderzusetzen, erkennen, dass euer Mangel an Vergebung schlicht und einfach egoistisch ist. Ihr müsst euch mit eurem Egoismus auseinandersetzen. Es ist genau diese unverdiente Liebe zu euch selbst, die euch veranlasst, die Fehler anderer, die euch verärgern, zu verschärfen. Ja? Weil ihr euch selber so liebt. Und ich sage das nochmal. Es ist eine unverdiente Liebe zu euch selbst, eigentlich eine unangemessene Liebe, die euch die Fehler anderer Menschen, die euch verärgern, verschärfen lässt. Andererseits werdet ihr euch, wenn ihr demütig und selbstlos seid und euch selbst verleugnet, also wenn ihr euch als eine niedrige Person anseht, dass keine Kränkung gegen euch irgendeine Bedeutung haben könnte, wenn ihr euch so seht. Ein hochmütiges Ego, das sich selbst schätzt, wird schnell verärgert und ist in der Regel unversöhnlich, weil es sich selbst für so viel besser hält und jeden, der sein herrliches Wesen gekränkt hat, hasst. Also, ihr dürft also nicht nur nicht töten, sagt Gott, ihr dürft auch nicht hassen. Und ihr dürft nicht zornig sein und ihr dürft nicht unversöhnlich sein. Und wenn ihr unversöhnlich seid, dann legt ihr damit Egoismus an den Tag, dann seht ihr in anderen nicht das Ebenbild Gottes und dann verstoßt ihr damit gegen das sechste Gebot. Zweitens, auch auf eurem Zettel zu finden, eine zweite theologische Grundlage für Vergebung. Wer auch immer euch gekränkt hat, sehr wichtig, hat Gott noch mehr gekränkt. Ja? Wer auch immer euch gekränkt hat, hat Gott noch mehr gekränkt. Und wenn Gott, der Allerheiligste, ihm die größere Sünde vergeben hat, könnt ihr, die ihr am wenigsten heilig seid und viel weniger heilig seid, könnt ihr dann nicht die geringere Sünde vergeben? Versteht ihr das? David, der sich gegen Bathseba versündigt hat, der sich gegen ihren Mann Uriah versündigt hat, der sich gegen seine eigene Frau und gegen seine eigenen Kinder, gegen sein eigenes Land, der sich gegen all die Menschen versündigt hatte, sagte im Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Mit anderen Worten, er wusste, egal welchen Anstoß er bei den Menschen erregt hatte, er hatte noch größeren Anstoß bei Gott erregt. Und wenn Gott das größere Übel verzeihen kann, warum könnt ihr dann nicht das geringere Übel verzeihen? Das ist genau der Punkt. Das ist die unerklärliche Frage im Gleichnis von Matthäus 18, wo der König dem Mann eine untilgbare Schuld vergibt und dieser Mann dann einem anderen Mann eine sehr einfache Schuld nicht vergibt, sondern ihn würgt, ihr kennt es, und ihn ins Gefängnis wirft. Und die Frage ist, wie um alles in der Welt könnt ihr auf Gott blicken, der die größere Schuld vergibt und selbst nicht die geringere vergeben? Jedes Verbrechen, das gegen euch begangen wird, ist ein größeres Verbrechen gegen Gott. Ja? Jedes Mal, wenn jemand sich gegen euch versündigt, wenn es euch kränken mag, kränkt es Gott noch mehr. Warum? Ganz einfach. Er ist heiliger als ihr. Für ihn ist Sünde sündhafter. Sie erregt mehr Anstoß bei ihm. Und dasselbe Übel mag für euch eine ernste Angelegenheit sein, aber für einen unendlich heiligen Gott ist es eine viel, viel ernstere Angelegenheit. Dennoch hat Gott barmherzig vergeben. Sind wir heiliger? Sind wir gerechter? Seid ihr ein höheres Gericht mit einem höheren Gesetz? Die Wahrheit ist, wenn ihr nicht vergebt, seid ihr überhaupt nicht wie Gott, denn ihr seid eher wie der Teufel. Vergesst nicht, dass Gott euch viel zu vergeben hat. Und es gibt keinen Vergleich zwischen dem Übel, das andere Menschen euch antun und dem, was ihr Gott antut. Weder in der Menge oder Ernsthaftigkeit noch in den Folgen. Das ist ein wesentliches Prinzip, sehr wichtig. Kein Mensch könnte jemals so viel Anstoß bei euch erregen, wie ihr das bei Gott tut. Und Gott vergibt euch. Könnt ihr anderen nicht vergeben? Wir alle verdienen Verdammnis durch Gott. Aber er gewährt uns dennoch Gnade für all unsere Übertretungen. Sollten wir unser Leben damit verbringen, nach Rache für diese kleinen, unbedeutenden Kränkungen zu suchen, die wir erlitten haben? Natürlich nicht, oder? Was ist die Theologie der Vergebung? Nun denkt einmal an Folgendes. Gott verbietet Wut und Unversöhnlichkeit, nicht nur Mord. Denkt an Folgendes. Er wird am meisten gekränkt und er vergibt euch. Und ihr, die am wenigsten gekränkt wurdet, solltet auch vergeben. Drittens, sehr wichtig. Gott wird euch nicht vergeben, wenn ihr nicht anderen vergebt. Wir haben das in Matthäus Kapitel 6, Verse 14 und 15 gesehen, wo Gott sagt, wenn ihr anderen ihre Übertretung vergebt, wird euer Vater euch eure vergeben. Wenn ihr anderen nicht vergebt, wird er euch nicht vergeben. Mit anderen Worten, im Sinne unserer Beziehung zu Gott, werdet ihr mit unvergebenen Sünden Gottes Züchtigung unterstehen. Wenn wir anderen nicht vergeben wollen, das ist ein sehr hoher Preis für mangelnde Vergebung. Wenn ihr euch weigert, jemand zu vergeben, dann weigert Gott sich, euch zu vergeben. Und eure innige Gemeinschaft mit Gott wird aufgelöst und ihr untersteht dann seiner Züchtigung. Oh, das wollen wir alle nicht. Viertens, werdet ihr die Liebe der Brüder nicht erfahren, wenn ihr nicht vergebt. Ihr werdet die Liebe der Brüder nicht erfahren, wenn ihr nicht vergebt. Mit anderen Worten, werdet ihr nie in der Lage sein, euch an der freudigen Gemeinschaft und Liebe christlicher Gläubiger zu beteiligen, wenn ihr nicht vergebt. Ja. Erinnert ihr euch an das Gleichnis von Matthäus 18? Erinnert ihr euch, dass der Mann loszog und diesen anderen Mann wirkte und sagte, du kommst ins Gefängnis, bis du mir alles bezahlt hast? Und letzterer konnte nicht zahlen und deshalb warf er ihn ins Gefängnis, bis er all seine Schulden bezahlt hatte. Hier war ein Mann, dem Gott vergeben hatte, aber er war nicht bereit, einem Freund zu vergeben. Matthäus 18, 31 lesen wir, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall und sagten, Herr, du musst dich um diesen Mann kümmern. Was ist das? Nun, ich sage euch, was das ist. Das sind eure christlichen Freunde, die euch mit einer Haltung, die Gott gegenüber unversöhnlich ist, sehen und sagen, Gott, du musst dich um diese Person kümmern, du musst ihn züchtigen. Das ist in Wirklichkeit ein Bild von Gottes Züchtigung. Das ist ein Bild von Gemeindezucht. Die Gläubigen versammeln sich vor Gott und sagen, Gott, lasse Zucht im Leben dieses Menschen walten. Und damit zerstört ihr eure eigenen Beziehungen mit anderen Christen, die dann zu Gott gehen und ihn bitten müssen, euch zu züchtigen, wenn ihr nicht vergebt. Wenn ihr nicht vergebt, werden sie unversöhnlich sein und sie werden Gott bitten, sich eure anzunehmen. Und so werdet ihr nicht nur eure Gemeinschaft mit Gott einbüßen, sondern auch die wunderbare, liebevolle, bestätigende Unterstützung anderer Gläubiger, die euch als eine Bedrohung für die Reinheit der Gemeinde sehen und zu Gott gehen, damit dein Leben verändert werden möge und du unter Umständen sogar von der Gemeinde entfernt wirst. Die Theologie der Vergebung ist wie folgt. Gott verbietet die Haltung der Unversöhnlichkeit, ebenso sehr wie Mord. Ihm wird das größte Übel zugefügt und dennoch vergibt er. Also solltet auch ihr, denen das geringere Übel zugefügt wird, ebenfalls vergeben. Und ihr werdet keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn ihr nicht anderen vergebt und werdet auch nicht die Gemeinschaft mit und Liebe von anderen Christen erfahren. Und fünftens, auch ein sehr wichtiges, ist alles wichtige Elemente in der Vergebung. Wenn ihr nicht vergebt und stattdessen nach Vergeltung strebt, habt ihr euch widerrechtlich die Autorität Gottes angeeignet. Ihr habt euch widerrechtlich die Autorität Gottes angeeignet. Und Paulus sagt in Römer 12, in den Versen 14 und 19 Folgendes. Segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Und dann in 19. Rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. überlasst die Rache dem Herrn. Wenn ihr jemanden nicht vergebt und ihr die Haltung der Wut und Bitterkeit und Feindlichkeit mit euch herumschleppt, erdreistet ihr euch buchstäblich, das Schwert der göttlichen Rache aus Gottes Hand zu nehmen und es selbst einzusetzen. Ihr sagt, Gott, gib mir das Schwert. Ich übernehme ab hier. Solch eine Haltung sagt letzten Endes, ich muss ein Racheengel sein, weil Gott ungerecht ist oder zu langsam oder weil Gott desinteressiert ist oder weil Gott einfach oder nichts versteht. Er ist unwissend und nicht in der Lage zu richten. Und all das, ihr Lieben, ist was? Gotteslästerung. Ist Gotteslästerung. Gott ist sehr viel besser in der Lage, sich jeder Kränkung gegen euch anzunehmen als ihr. Er ist besser in der Lage, sich der Konsequenzen der Sünde anzunehmen als ihr. Er versteht die Dinge am besten. Euer Verständnis ist beschränkt. Er hat die höchste Autorität. Ihr habt keine. Er ist unparteiisch und gerecht. Ihr seid in eurem eigenen Interesse voreingenommen. Er ist allwissend und ewig. Sieht das Ende aller Dinge. Was sind wir? Kurzsichtig, unwissend und wir sehen nur einen Moment voraus. Er ist weise und gut und alles, was er tut, dient vollkommen gerechten Zielen. Ihr seid dagegen unwissend und geblendet durch euren Zorn und eure Ziele könnten unter Umständen böse sein. Es ist vollkommen sinnlos für einen Menschen, Gott so zu lästern, indem er das Schwert aus Gottes Hand nimmt und es selbst schwingt. Sechstens, durch mangelnde Vergebung disqualifiziert ihr euch für die Anbetung Gottes. Mangelnde Vergebung disqualifiziert euch für die Anbetung Gottes. Der Herr sagte wieder in der Bergpredigt Kapitel 5, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wagt es ja nicht, mich anzubeten, wenn ihr nicht voll und ganz mit euren christlichen Brüdern versöhnt seid. Macht es ja nicht. Ihr könnt euch mit solch einer Gesinnung der Unversöhnlichkeit Gott nicht nähern. Ihr seid nicht qualifiziert, Gemeinschaft mit Gottes Kindern zu haben. Ihr seid nicht qualifiziert, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihr befindet euch in einer Situation der verschärften Sünde und ihr könnt kein Segen für andere sein. Ihr könnt für Gott nicht annehmbar sein. Die biblische Theologie der Vergebung beinhaltet also das Verständnis, dass Gott Unversöhnlichkeit ebenso wie Mord verbietet, dass er, obwohl er am stärksten gekränkt wurde, dennoch vergibt, das solltet auch ihr tun, dass ihr, wenn ihr nicht vergebt, eure Gemeinschaft mit ihm und die Brüder einbüßt. Und wenn ihr nicht vergebt und fühlt, ihr müsstet Selbstrache üben, maßt ihr euch die Rache an, die Gott zusteht. Das ist ein Akt der Gotteslästerung. Und ihr habt euch für die Anbetung Gottes disqualifiziert. Und schließlich siebtens, sehr wichtig, die Verletzung und Kränkung, die man euch zugefügt hat, sind Prüfung und Versuchung für euch. Und das ist so wichtig. Ihr müsst erkennen, dass immer, wenn euch etwas zustößt, dass eine Kränkung oder eine Sünde gegen euch ist, die eine Prüfung und oder Versuchung ist und ihr es als solche behandeln müsst. Jesus sagte, wieder in Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Nun, wenn ihr wahrhaftig Christen sein wollt, wenn ihr eure Sohnschaft wirklich bekunden wollt und unverwechselbar christlich sein wollt, dann vergebt ihr Menschen und liebt sie egal, ganz egal, was sie euch antun. Jedes Mal, wenn euch jemand kränkt, ist das entweder eine Prüfung oder eine Versuchung. Wenn ihr diese besteht und ihnen vergebt, dann ist es eine Prüfung, die euch stärker macht. Wenn ihr versagt und nicht vergebt, ist das eine Versuchung, die Sünde hervorbringt. Also Ereignisse, die in eurem Leben treten, gehen in eine von zwei Richtungen. Eine richtige Reaktion macht sie zu einer Prüfung, ja, die dann auch in euch Gerechtigkeit hervorbringt. Eine falsche Reaktion macht sie zu einer Versuchung, die dann Ungerechtigkeit hervorbringt. Euer einziges Anliegen, das ihr in Bezug auf die Handlung eines anderen gegenüber euch haben solltet, ist, sicher zu sein, dass ihr euch nicht versündigt, indem ihr euch durch diese Kränkung in Versuchung ziehen lasst. Es sollte euch wenig kümmern, was andere euch antun, egal was es ist, aber es sollte euch umso mehr kümmern, ob diese Dinge zu Prüfung werden, die euch stärker machen, oder Versuchungen, die euch sündhaft machen. Nun, wir gehen davon aus, dass Philemon all das wusste. Ja, und ich habe das nur für uns getan, damit wir uns daran erinnern. Und Philemon wusste diese Dinge und deshalb erwähnt Paulus sie nicht. Und ich habe sie für diejenigen unter uns erwähnt, die das hören mussten. Lasst uns einfach jetzt zu dem Text zurückkehren. Nun, da Philemon all dies verstand, baute Paulus seinen Fall nicht auf einer Bekräftigung dieses theologischen Fundamentes auf, sondern berief sich auf einen höheren moralischen Standpunkt und appelliert an die Liebe, wohl wissentlich, dass Philemon weiß, dass dies der biblischen Lehre entspricht. Schaut in Vers 8 und 9. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in den Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Er sagt, siehe, ich könnte es dir befehlen. Ich habe genügend Freiheit in meinem Auftrag in Christus. Was er hier meint ist, ich habe genug Kühnheit und ich habe auch genug Mut als ein Apostel, der direkt vom auferstandenen Christus beauftragt wurde, um dir zu gebieten zu vergeben, ausgehend von der Theologie der Vergebung, die von Gott geboten wurde. Ich habe das göttliche Recht, es dir zu gebieten. Oh, es mangelt mir auch nicht an Mut, dieses göttliche Recht zu nutzen. Denn es ist in Christus und wurde mir von ihm gegeben. Und so könnte ich von dir verlangen, das zu tun, was sich geziemt auch, oder was sich buchstäblich für den Herrn gehört, ja, was auch unverwechselbar christlich ist, nämlich, dass du vergibst. Und dennoch, sagt er, schaut einmal hin, sagt er in Vers 9, um der Liebe willen will ich vielmehr eine Bitte aussprechen. Ich berufe mich auf ein höheren moralischen Standpunkt. Paulus liebte Philemon. Vers 1 nennt er ihn Agapetos, ein Geliebter. In Vers 7 sagt er, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Es gab ein Band der Liebe zwischen diesen beiden Männern. Es war nicht nötig, ihm etwas zu gebieten. Ihr erinnert euch sicher, dass Jesus sagte, wenn ihr das Gesetz einhaltet, dann liebt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, mit all eurer Seele, mit all eurem Denken, mit all eurer Kraft und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Daran hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Paulus sagte, darin wird das ganze Gesetz erfüllt. Liebe erfüllt das ganze Gesetz. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, sagt er in Römer 13, Vers 10. Liebe ist der höhere moralische Standpunkt. Wenn jemand wahre, gottesfürchtige, tugendhafte, vom Geist gegebene Liebe besitzt, das ist der höhere moralische Standpunkt. Jenseits des Gesetzes und den Forderungen des Gebots, sie verpflichtet einen dazu, das Richtige zu tun. Und während Vergebung in der Schrift obligatorisch ist und durch apostolische Autorität hätte geboten werden können, weiß Paulus, dass der Mann, mit dem er spricht, ein Mann ist, der durch Liebe motiviert ist. Er spricht nicht zu einem sündhaften Bruder, der im Fleisch wandelt. Er spricht hier zu einem geistlich gesinnten, reifen Christen, zu einem gottesfürchtigen Mann, und Liebe wird dessen Herz motivieren, das weiß er. Also wird der Hinweis auf die Autorität von Paulus dort nur kurz angebracht, damit Philemon einen kleinen Blick darauf wirft, und dann wird sie sofort wieder zurückgenommen. Ganz interessant, wie er vorgeht. Eine kleine Erinnerung, dass Paulus sie einsetzen könnte, wenn er wollte. Ja? Aber dann sagt er, ich bitte dich vielmehr um der Liebe willen. Und dann, um das Herz von Philemon zu erweichen, weil es wirklich eine schwierige Szene ist, wirft Paulus zwei Aussagen über sich selbst ein. Tu es um der Liebe willen, sagt er, wegen des Zustandes, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Um das Herz von Philemon zu erweichen, will Paulus etwas mitleiderregende Kommunikation einsetzen und er sagt, wirst du es für mich arm tun? Und er drückt hier eigentlich nur gewissermaßen auf die Tränendrüse und er spricht von sich selbst auf zwei mitleiderregende Arten, die Philemon erweichen sollen. Und schließlich befindet sich Philemon in einer recht interessanten Lage. Er liest diesen Brief, den er jetzt gerade bekommen hat. Ja, er liest diesen Brief, so wie wir das heute tun, bis Vers 8, und direkt kann er jetzt Onesimus vor sich sehen. Seinen entlaufenden Sklaven, ja, der ihn betrogen hat. Und all die Emotionen, die er empfunden hat, seit Onesimus weggelaufen ist. Und seitdem kommen ihm immer wieder diese Emotionen hoch. Er weiß nicht wirklich, was hier vor sich geht. Und hier ist Tychikus, den er kennt, der die Epistel an die Kolosser in seinen Händen hält, um sie der ganzen Gemeinde zu verlesen. Aber hier ist Onesimus, der Mann, der in seinem Herzen allerlei Arten von Feindseligkeit und Zorn hervorgerufen hat, mit denen er sich auseinandersetzen musste. Und er ist zurück und er blickt ihn ins Auge. Und er versteht nicht so richtig, was vor sich geht, und er empfindet Emotionen, aufgrund derer er vielleicht Onesimus ergreifen und ihn schlagen oder ins Gefängnis werfen möchte. Und so sagt der Apostel Paulus, ich werde dich nur um der Liebe willen bitten, ihm zu vergeben. Und würdest du das bitte tun? Denn diese Bitte kommt von Paulus, der alt ist und ein Gefangener Christi. Und er will ein bisschen Sympathie hier ins Spiel bringen. Und das Wort alt bedeutet genau das, Presbytes, alt. Er war nicht sehr alt, ich meine, er war auch so um die 60, ist ja nicht sehr alt, stimmt's, Wilhelm? Er ist ja nicht so alt, ja. Aber zu jener Zeit lebten Menschen halt nicht so viel länger. Die Apostel Johannes lebte länger, aber das war eine Ausnahme. Die Lebenserwartung der Menschen war damals kürzer und er war möglicherweise nicht viel älter als Philemon, denn Philemon war alt genug, um einen Sohn im Dienst zu haben. Aber das Wort alt beinhaltet im Falle von Paulus mehr als nur die Jahre. Es beinhaltet auch den Gedanken eines Alterungsprozesses, der ohne Zweifel durch die Erfahrungen von Paulus beschleunigt worden war. Ihr könnt sicher sein, dass die Jahre, die sich auf dem Rücken von Paulus angesammelt hatten, schwerer wogen als die Jahre, die sich auf dem Rücken von Philemon angesammelt hatten. Nun, es mag keine große Zeitspanne gewesen sein, aber es gab eine intensive Spanne des Alterungsprozesses im Leben von Paulus. Paulus war älter als seine Jahre. In Apostelgeschichte 7, als er dabei stand, als Stephanus gesteinigt wurde, war er noch ein junger Mann, lesen wir. Aber jetzt ist er alt und älter als seine Jahre, weil er so viele Inhaftierungen, schreckliches Essen, Krankheiten, Reisungen, Verfolgung, Arbeit und körperliche Verletzungen erlitten hatte. Und er sagte, ich trage an meinem Körper überall die Zeichen des Herrn Jesus Christus an meinem Leib. Zeichen von Steinen, die ihm den Atem beraubt hatten, von Peitschen und Stöcken und Fußfesseln, in denen er gefangen gehalten worden war. All die schmerzhaften und die anstrengenden Erfahrungen, diese lähmenden Erfahrungen, die in jene Jahre gezwängt worden waren, machten ihn zu diesem alten Paulus. Und dieser zarte, flüchtige Eindruck soll auf Philemons Tränendrüsen drücken und bei ihm Mitleid für diesen alten Krieger erregen
und so Liebe für den aufopferungsvollen Apostel heraufbeschwören, der ihn zu Christus führte. Und als ob das noch nicht genug wäre, um Sympathie hervorzurufen, rüttelt er ihn noch weiter auf und sagt, ich bin auch ein Gefangener Jesu Christi. Und in seinen Gedanken war Paulus nie ein Gefangener Roms, sondern immer ein Gefangener Jesu Christi, Gefangener für Christus. In Apostelgeschichte 28 lesen wir, dass er ein Gefangener in seiner eigenen Mietwohnung war. Menschen gingen ein und aus und er ist wahrscheinlich an einen römischen Soldaten gekettet. Und er sagt, Philemon, kannst du es wirklich wagen, eine Bitte von dem armen alten Paulus auszuschlagen? Was ist das für eine Bitte? Was soll er tun? Ab Vers 10 geht es an die wesentlichen Elemente der Vergebung. Und hier sind drei Schritte. Drei Schritte, die jemand, der vergibt, unternehmen muss. Drei Schritte. Drei Dinge gehören zur Vergebung. Erstens, Annahme. Annahme. Was heißt das? Nun, das erste Element der Vergebung beinhaltet einfach, euer Leben zu öffnen und die Person wieder aufzunehmen. Lasst sie in euer Leben ein. Vers 10, schaut mal. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn an. Nimm ihn auf, wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Nimm ihn einfach zurück, sagt er. Ich appelliere an dich, nimm ihn zurück. Und das sollte sofort geschehen, denn es gibt drei Dinge, die jetzt auf Onesimus zutreffen. Nun, seid ihr bereit für diese drei Dinge? Onesimus, er war bußfertig, er ist verwandelt und er hat sich als treu erwiesen. Er ist bußfertig, er ist verwandelt und er hat sich als treu erwiesen. Nun, das ergibt sich aus diesen Versen. Er sagt, du musst ihn zurücknehmen, weil er bereit ist dafür. Vergebung beginnt mit persönlicher Aufnahme. Schließe die Lücke, überbrücke die Kluft, heile die Wunde, lass Onesimus wieder in dein Leben. Ich appelliere an dich, sagt er, für mein Kind. Ich habe ihn zu Christus geführt, Philemon, so wie auch dich. Er ist mein Sohn im Glauben, wie Timotheus, wie Titus und wie auch andere. Und die Szene ist sehr dramatisch, denn da steht Onesimus. Und das muss ein Schock gewesen sein für Philemon. Denn Onesimus ist mit Tychikus zurückgekommen und ist mit dieser unglaublichen Erfahrung mit dem Apostel Paulus zurückgekommen. Und Paulus sagt, nehm ihn zurück. Er kommt bußfertig zu dir. Und vielleicht fragt ihr euch, wo steht das denn? Wo steht, dass er bußfertig ist? Vers 10. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Es wird impliziert. Ja? Woher weiß ich, dass er Buße getan hat? Weil er jetzt da ist. Ja? Er ist zurückgegangen. Er hat die gefährlichste Sache getan. Er ist demütig und bußfertig zurückgegangen, um dem Mann zu begegnen, dem er ein Unrecht getan hatte. Dem Mann, der das Recht hatte, über sein Leben und seinen Tod zu entscheiden. Ja? Philemon hätte ihn bestrafen können. Er ist zurückgegangen. Und das ist Buße. Ihr braucht nicht das Wort unbedingt sagen. Die Handlung spricht für sich. Erinnert ihr euch, was Johannes der Täufer zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten sagte? Er sagt, warum zeigt ihr mir nicht die Früchte eurer Buße und redet nicht mehr so viel darüber? Hier ist die Frucht. Er ist zurückgegangen. Sehr gefährlich. Das hätte ihn sein Leben kosten können. Aber er tat, was richtig war. Und Paulus sagt, ich appelliere an dich für den Menschen, der vor dir steht, den ich gezeugt habe. Ich bin das menschliche Instrument, sagt er, in seiner Errettung durch die Gnade Gottes. Er ist jetzt mein Kind. Er kam zu Christus hier in meinem Gefängnis und ich sende ihn zurück. Öffne deine Arme. Er ist bußfertig. Und das ist offensichtlich, sonst wäre er nicht dort. Er ist demütig, er strebt danach, die Beziehung mit diesem Mann, dem er ein Unrecht getan hat, wiederherzustellen. Und das ist das erste Element der Vergebung, die Person wieder in das eigene Leben aufzunehmen. Öffnet euch, begrabt die Feindschaft, heißt die Person wieder willkommen. Zweitens war Onesimus nicht nur bußfertig, sondern auch verwandelt worden. Betrachtet einmal Vers 11. Er sagt, du bekommst nicht denselben zurück, den du verloren hast, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Er ist nicht derselbe Mensch. Übrigens, das ist ein Wortspiel. Onesimus bedeutet wörtlich nützlich. Das war ein gängiger Name für Sklaven. Das hatte wahrscheinlich mit einem Spitznamen begonnen. Und viele Herren haben einfach ihren Sklaven nützlich oder auch nutzlos genannt, je nachdem, wie sie waren. Aber wahrscheinlich, weil diese Worte im Griechischen sich auch so sehr ähnlich sind. Paulus veranstaltet hier in Vers 11 also ein kleines Wortspiel, in dem er sagt, der Nützliche, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Warum? Warum? Gott hat ihn verändert. Er ist nicht mehr derselbe Mensch. Er ist anders. Eine radikale Veränderung hat stattgefunden. Er wird dir so dienen, wie es in Kolosser 3, 22 und 23 steht, in dem Brief, den er jetzt gleich später lesen wird. Den Kolosserbrief bringt er ja auch mit. Nicht nur mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern um Gott von Herzen zu dienen. Er kommt als veränderter Sklave zurück. Er wird dir nicht nur dienen, wenn du darauf achtest, wenn du ihn beobachtest, sondern Onesimus wird dir dienen, als ob er dem Herrn diene. Er ist ein verwandelter Mensch. Und er ist jetzt nützlich. Er lebt seinen Namen aus, sowohl dir gegenüber als auch mir. Ich habe seine Nützlichkeit erlebt. Und du wirst sie auch sehen. Nun, es gibt ein drittes Element, das darauf hinweist, dass er es wert war, aufgenommen zu werden. Und das ist, dass er nicht nur bußfertig und verwandelt war, sondern er hatte sich auch als treu erwiesen. In Vers 12 sagt Paulus, ich habe ihn dir persönlich zurückgeschickt. Nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Er hat sich bewährt. Und ich will es dich wissen lassen, es ist schmerzhaft für mich, ihn zu dir zu senden. Ich habe ihn mit Tychikus zurückgesandt, weil ich wusste, dass es richtig war. Er musste wiederhergestellt werden. Es musste eine Versöhnung in der Beziehung geben. Er musste von dir aufgenommen werden. Es musste wieder alles ins richtige Lot kommen. Aber ich muss dir einfach sagen, ich sende ihn zurück und es zerbricht mir das Herz. Diesen Mann kann man lieben. Der Apostel Paulus war zu großer Liebe fähig und war zu dem Punkt gekommen, wo er diesen Mann liebte, diesen Onesimus. Nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Und das Wort Herz hier beschreibt eigentlich die Eingeweide, die unteren Teile des inneren Wesens, ja, des Menschen, wo wir fühlen. Die Hebräer bezogen sich immer darauf als Sitz der Emotionen und Gefühle. Und Paulus sagt nichts anderes. Meine Gefühle für diesen Flüchtling gehen tief. Ja, für diesen kriminellen Sklaven, den ich so lieb gewonnen habe. Ich habe meine Arme geöffnet und ihn aufgenommen und ich sage dir, es ist ein großartiger Mann, den es sich zu kennen und zu lieben lohnt. Indem ich ihn zu dir schicke, bricht er mir das Herz. Er sagt, nimm ihn zurück. Er ist bußfertig. Er hat sich verändert. Nimm ihn zurück. Er ist würdig. Er ist wertvoll. Er ist ein wunderbarer Freund. Öffne ihm dein Herz. Nimm ihn zurück. In Vers 13 sagt er, ich wollte ihn bei mir behalten. Ich wollte ihn behalten, deshalb bricht es mir das Herz, ihn zu dir zu senden. Und hört einmal auf diesen kleinen, subtilen Hinweis, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um des Evangeliums Willens trage. Und was meint Paulus damit? Das ist eine andere Art und Weise, den barmherzigen, liebevollen Charakter von Philemon zu bekräftigen. Ja, er sagt, oh Philemon, ich sende ihn dir zurück. Und es bricht mir das Herz. Ich wollte ihn hier behalten, damit er mir an deiner Stelle in meiner Haft für das Evangelium dienen könnte. Und damit sagt er, ich weiß, du wärst gerne hier. Philemon, du wärst gerne hier, um zu dienen. Ich kenne dein liebevolles Herz. Ich weiß, du wünschst dir, du könntest hier sein. Und ich dachte, ich könnte einfach Onesimus behalten. Und das wäre so, als hätte ich dich hier und er wird mir dort dienen, wo du das nicht kannst. Ich weiß, du hättest gewollt, dass mir jemand dient. Und ich weiß, du hättest es selbst getan, wenn du das gekonnt hättest. Deshalb dachte ich, ich behalte ihn einfach hier. Und er kann mir an deiner Stelle dienen, weil ich weiß, dass du das Lieben gerne tun würdest. Aber er sagt in Vers 14, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Ich weiß, du hättest ihn gerne hier gelassen, damit er mir hier in meiner Haft hilft. Und er rüttelt ihn hoch. Zum vierten Mal rüttelt er ihn wach, damit das Herz von Philemon weiter weich bleibt. Ich weiß, du hättest gewollt, dass er bleibt, aber ich würde das nicht ohne deine Zustimmung tun, damit deine Güte nicht quasi erzwungen wäre, sondern freiwillig. Oh, ich hätte nicht gewollt, dass du gut bist, weil du keine Wahl hattest. Ich wollte, dass du aus freien Stücken gut bist. Ich wollte nichts gegen deinen Willen tun. Ich wollte nichts erzwingen. Ich weiß, dass du ein wunderbarer Mann bist. Und ich weiß, du wolltest mir dienen und du hättest es selbst getan. Und du hättest mir wahrscheinlich Onesimus gegeben, um das zu tun. Aber ich wollte deine Liebe nicht voraussetzen. Und ich wollte, dass du die Wahl, gut zu sein, aus freien Stücken triffst. Mehr als das wollte Paulus jedoch, dass er die Verwandlung, die Buße und den Wert von Onesimus hat und sieht. Ihr Lieben, und hier beginnt Vergebung. An dieser Stelle beginnt Vergebung. Sie beginnt damit, euer Leben zu öffnen und dem entsprechenden Menschen wieder aufzunehmen. Sie beginnt damit, den Groll zu vergessen und die Kränkung zu vergessen und mein Leben einfach zu öffnen und sie hineinzulassen und zu sagen, ja, wenn es dir leid tut, nehme ich dich wieder auf. Ja, ich kann sehen, dass du nicht dieselbe Person bist, die du warst, als du das getan hast. Ja, du hast den Wert und ich erkenne es an. Die Person, der ihr vergebt und die nicht bußfertig ist, Leute, zu der könnt ihr nie diese Beziehung herstellen. In dem Fall ist Vergebung nur eindimensional. Aber wo Buße und Veränderung und wo es Wert gibt, da nehmt ihr die Person einfach zurück. Ihr nehmt sie auf. Und das führt uns zum zweiten Element. Das erste war die Aufnahme. Und das zweite ist die Wiederherstellung. Wiederherstellung. Paulus schlägt vor, dass ihr nicht nur eure Arme öffnet und ihn zurücknehmen solltet, weil er es wert ist, geliebt zu werden, sondern ihr müsst ihn wieder in den Dienst stellen. Ihr müsst ihm wieder eine Aufgabe, einen Dienst geben. Vers 15, und das ist sehr faszinierend. Denn, er sagt hier, vielleicht. Paulus sagt, denn vielleicht. Und hier beruft er sich auf die Vorsehung Gottes. Vielleicht ist er darum eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Was für eine wunderbare Aussage. Paulus sagt, siehe, ich werde die Schuld von Onesimus nicht schmälern. Was Onesimus getan hat, war offensichtlich falsch, aber ich wollte nur, dass du darüber nachdenkst, dass Gott vielleicht ein Ziel verfolgt. Und Paulus sagt vielleicht, denn niemand kann in die geheime Vorsehung Gottes in Aktion sehen. Aber denkst du nicht vielleicht, Philemon, dass Gott dieses Unheil vielleicht verwendet hat, um etwas Gutes daraus hervorzubringen? Denkt an 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, sagt Josef, ja, zu seinen Brüdern. Erinnert euch an diese Begebenheit. Oder Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und Psalm 76, 11. Der Zorn des Menschen muss Gott preisen. Gott kann alles Unheil, außer Kraft setzen. Das ist das Wunderbare. Gott triumphiert stets über die Sünde. durch seine vorsehende Macht und seine vorsehende Barmherzigkeit. Er nimmt die unendlichen Möglichkeiten und Entscheidungen der ganzen Menschheit und verwendet sie, um seine eigenen Pläne zu bewirken. Und so sagt Paulus, meinst du nicht, dass Gott all das vielleicht von Anfang an geplant hat, dass dieser Mann, als er dich verließ, anders zurückkehren würde? Er hat dich für eine Weile verlassen, damit du ihn für immer zurückbekämst. Du hast einen Sklaven verloren und einen Bruder gewonnen. Du hast einen Sklaven verloren, einen Bruder gewonnen. Gott hat es zugelassen. Gott hat es außer Kraft gesetzt. Eine vorübergehende Trennung hat zu einer ewigen Beziehung geführt. Was Onesimus tat, hätte irreparablen Schaden in Bezug auf das Vertrauen von Philemon bewirken können. Und so musste er sehen, dass Gott wirkte und dass Gott diesen Mann direkt zu Paulus geführt hatte, ihn sich bekehren ließ und ihn nun direkt zurücksandte. Und in Vers 16 drückt Paulus im Prinzip aus, nicht mehr als einen reinen Sklaven. Es bedeutet nicht, dass er kein Sklave mehr sein soll. Hier wird keine Emanzipation verkündet. Er sagt, er ist nicht mehr nur ein Sklave. Er ist mehr als ein Sklave. Er kehrt als geliebter Bruder zurück. Nimm ihn also wieder auf. Ja, um wieder ein Diener zu sein. Ja, um ein Sklave zu sein. Aber nicht nur das, sondern mehr als das. Er sagte, Sklave, das war er bereits, Vers 16, besonders für mich, aber wie viel mehr für dich, sowohl im Fleisch. Das ist also ein physischer Sklave, als auch im Herrn, als Bruder in Christus. Wie viel mehr? Du bekommst ihn in doppelter Hinsicht zurück. Paulus hebt hier nicht die Sklaverei auf. Ja, viele glauben, hier Paulus geht gegen die Sklaverei vor. Nein. Er sagt, er kommt als Sklave zurück, aber nicht nur als ein Sklave. Du hast nur einen Sklaven verloren und einen treuen Sklaven zurückbekommen, der zur Ehre des Herrn dienen wird. Du hast sogar einen geliebten Bruder in Christus zurückgewonnen. Wie viel mehr wird er es für dich sein, sagt Paulus, als es für mich war. Für mich war er nur ein Bruder im Herrn, für dich ist er ein Diener im Fleisch und ein Bruder im Herrn. Du bekommst seinen physischen Dienst und seinen geistlichen Dienst in seiner ganzen Fülle. Vergebung bedeutet, ich öffne mein Herz, ich nehme die entsprechende Person in eine Beziehung auf und das bedeutet, ich nehme diese Person im Hinblick auf ihre Wiederherstellung zum Dienst auf. Annahme, das ist persönlich, Wiederherstellung zur Nützlichkeit und zum Dienst. Und drittens, das dritte Element in einer persönlichen Beziehung ist Wiedergutmachung. Wiedergutmachung. Ein Unrecht ist verübt worden und es ist nötig, sich mit diesem Unrecht auseinanderzusetzen. Nun, wie tut man das? Als Onesimus Hals über Kopf weglief, hat er Philemon ganz offensichtlich betrogen. Ja? Wenn der Preis eines guten Dieners damals so um 500 Denare betrug, hätte er 500 weitere Denare aufbringen müssen, um einen neuen Sklaven zu erwerben. Und das war ein üblicher Lohn für 500 Tage. Das ist eine erhebliche Summe und ein herber finanzieller Verlust. Aber nicht nur das. Es scheint, dass Onesimus, als er weglief, einige der Besitztümer und Geld von Philemon mitnahm. Und so hatte Onesimus ihn definitiv betrogen. Und die Bibel hat sehr geradlinige Grundsätze der Wiedergutmachung. Ihr könnt sie zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 5, die Verse 6 bis 8 nachlesen, da findet ihr sie. Es musste zurückgezahlt werden. Es muss eine Wiedergutmachung geben. Und wie wird Paulus damit umgehen? Onesimus hat nichts. Er ist wahrscheinlich wie der verlorene Sohn, der alles für sein zügelloses Leben verschwendet hatte. Und hat sich keine Arbeit gesucht, er hat nur dem Apostel Paulus gedient, was auch verständlich ist aufgrund seines neu gefundenen Glaubens und der Sehnsucht in seinem Herzen in der Nähe dieses gottesfürchtigen Mannes zu sein. Aber er kommt höchstwahrscheinlich mit leeren Taschen zurück. Was wird er in Bezug auf die Wiedergutmachung tun? Verse 17 und 18, schaut einmal. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, einen, der am geistlichen Leben mit teil hat, ein Koinonon, wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Höchst erstaunlich. Er sagt hier, behandle ihn, wie du mich behandeln würdest. Ich will, dass Onesimus in deinen Augen meine Gerechtigkeit hat. Heiße ihn willkommen, wie du mich empfangen würdest. Vergib ihn, wie du mir vergeben würdest. Halte an seinen Schulden dir gegenüber fest, wie du an meinen Schulden dir gegenüber festhalten würdest. Nimm ihn einfach zurück, wie du mich aufnehmen würdest. Und dann in Vers 18 fügt Paulus hinzu, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ja, solche Freunde haben wir alle gerne. Wiedergutmachung ist immer ein wesentliches Element der Vergebung. Ja, es wäre durchaus berechtigt gewesen, wenn Philemon gesagt hätte, nun, du wirst das zurückzahlen müssen, was es mich gekostet hat, dich zu ersetzen. Und ich werde das alles jetzt von deinem Lohn abziehen. Und du musst auch Überstunden leisten und es wiedergutmachen, was du von mir gestohlen hast, als du weggelaufen bist, Onesimus. Nun, das wäre gerecht gewesen. Das wäre nicht falsch, aber es ist auch nicht falsch, barmherzig zu sein. Ja, es ist auch nicht falsch zu sagen, ich weiß, dass du ein gottloser und ein sündhafter Mann warst und ich verstehe, dass diese Art von Verhalten zu solch einem Wesen gepasst hat. Aber jetzt, wo du ein verwandelter Mensch bist, mache ich dich nicht länger verantwortlich für das, was du in deinem nicht erlösten Zustand getan hast. Ich bin barmherzig und ich vergebe dir. Das wäre eine wunderbare Sache gewesen und wäre gewiss ein höherer christlicher Standpunkt gewesen, um die Sache anzugehen. Aber nur, um dich von jenem Druck zu befreien, Philemon, in einem barmherzigen Akt vollkommener Vergebung gedrängt zu werden, sagt Paulus, was immer er dir schuldet, werde ich dir bezahlen. Da er kein Geld hat. Offensichtlich hatte er nichts, womit er zahlen konnte. Und Paulus sagt, ich werde es bezahlen. Die Frage stellt sich, hatte Paulus denn Geld? Ja, er muss ein wenig gehabt haben, denn er wohnte erstens in einer gemieteten Wohnung und ab und zu hatte er gearbeitet und Geld angespart, so damit er die Menschen um sich herum unterstützen konnte. Und Paulus sagt, stelle das einfach mir in Rechnung. Und dann in Vers 22 sagt er, ich komme, um bei dir zu wohnen. Und die Annahme, die sich daraus ergibt, wäre, wenn ich zu dir komme, werde ich seine Rechnung begleichen. Ja, es muss Wiedergutmachung geben. Und manchmal ist die Wiedergutmachung eine Rückzahlung, wenn jemand dazu fähig ist. Aber manchmal ist die beste Art der Wiedergutmachung einfach reine Vergebung und die Barmherzigkeit Gottes. In diesem Fall wird ein wunderbares Element hinzugefügt und verfolgt das einmal mit. Paulus spielt im Leben von Philemon und Onesimus eine sehr, sehr vertraute Rolle. Eine Rolle, die er sehr gut kannte. Es ist dieselbe Rolle, die Christus Jesus in der Beziehung zwischen dem Sünder und Gott spielt. Philemon ist wie Gott, der verletzt worden ist. Er ist betrogen worden und Onesimus ist wie der Sünder, der vor Gott weggelaufen ist, der Gott betrogen hat, der sein Leben vergeudet hat. Und wenn der Sünder mit Gott versöhnt werden soll, muss jetzt jemand den Preis bezahlen. Stimmt's? Und das war Christus. Paulus kennt den stellvertretenden Tod Jesu Christi sehr gut, denn er hatte ihn jahrelang gepredigt. Und was Paulus hier sagt, ist einfach wirklich großartig. Paulus sagt, ich will wie Christus sein. Ich will die Schuld und die Sünde von Onesimus auf mich nehmen, damit er mit dir versöhnt werden kann. Ist das nicht toll? Nun, gibt euch das einen Einblick in das Leben des Paulus? Erinnert ihr euch, wie er bei zahllosen oder zahlreichen Gelegenheiten sagte, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin? Hier seht ihr ihn als Stellvertreter für die Versöhnung, ähnlich wie Christus. Bedenkt, wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn wir vergeben. Wir sind Christus nie ähnlicher, als wenn wir die Schuld tragen, damit es Vergebung geben kann. Paulus handelt wie Christus. Er sagt, ich nehme die Konsequenzen seiner Sünde auf mich, nimm ihn einfach zurück. Eine wunderbare Perspektive in der Frage der Wiedergutmachung. Nun, wir erfahren nicht, was Philemon getan hat. Wir können dennoch zuversichtlich sein, dass er vergeben und dem Apostel Paulus nichts in Rechnung gestellt hat. Die Frage ist, wie vergeben wir? Die Antwort ist Aufnahme. Sie öffnet eure Arme, nehmt den entsprechenden Menschen persönlich liebevoll wieder auf. Zweitens, Wiederherstellung. Nehmt sie wieder auf in einen nützlichen Dienst. Und drittens, sorgt dafür, dass ihre Schuld voll und ganz beglichen wurde. Nun, wenn sie zahlen können und es gerecht und ihr Wunsch ist, dann nehmt die Zahlung an. Wenn sie es nicht können, bietet Vergebung an. Und vielleicht könnt ihr gleichzeitig der Stellvertreter für diese Versöhnung sein, sogar für euch selbst. Und so sieht der Charakter der Vergebung aus. Und so sieht die Vergebung aus, die wir nach Gottes Erwartung einander gewähren sollten. Das sind die Handlungen eines versöhnlichen Menschen. Amen. Lasst uns zusammen beten.